Ja, guten Abend. Nachdem wir uns gestern über Schöpfungsindizien vor allen Dingen Gedanken gemacht haben, geht es heute um eine etwas konkretere Frage über die Geschöpfe, nämlich wie man das sich vorstellen könnte mit den Arten, die Gott geschaffen hat, jedes nach seiner Art. Und ich möchte auch heute beginnen mit einem Bibelwort, beziehungsweise eigentlich mit zweien, das ist das erste zunächst, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 3, den nennen wir gerne bei Wort und Wissen bei unserer Arbeit den Hauptsatz der Schöpfungslehre, weil er sehr prägnant zusammenfasst, was Schöpfung aus biblischer Sicht bedeutet. Und es ist auch für unsere Arbeit ein zentraler Satz. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs: Durch Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort ins Dasein gerufen worden ist. Es sollte eben das jetzt Sichtbare nicht aus dem sinnlich Wahrnehmbaren entstanden sein. Das sind eigentlich drei Aussagen. Ich fange mal mit der letzten an. Die letzte Aussage ist eine Verneinung. Das jetzt Sichtbare, auch das, was wir also auch erforschen können, das ist nicht aus dem sinnlich Wahrnehmbaren entstanden. So war es nicht. Also die ganzen Bemühungen, die ja heute oder schon seit längerem eigentlich Standard sind, die Welt aus ihren eigenen Kräften heraus zu erklären, die sind von daher auf der falschen Bahn. Das ist die falsche Richtung, die Welt aus sich selbst, aus ihren Kräften heraus erklären zu wollen. Denn das jetzt Sichtbare ist nicht aus dem sinnlich Wahrnehmbaren entstanden, sondern wie dann? Die positive Aussage ist, es ist durch Gottes Wort ins Dasein gerufen worden. Das heißt, dahinter steht ein Willenswort, ein schöpferisches, kreatives Handeln Gottes. Das ist entscheidend. Dadurch ist die Welt ins Dasein gekommen und man kann das erkennen durch Glauben. Nun haben wir gestern einiges gehört über Schöpfungsindizien, dass es sehr starke Hinweise auf einen Schöpfer gibt. Aber wie er geschaffen hat, dass Gott durch sein Wort geschaffen hat und dann die Dinge da waren, das können wir anhand der Schöpfungsindizien nicht erkennen, sondern nur klar erkennen, da steckt ein Schöpfer dahinter. Und hier wird nun gesagt, dass Gottes Wort es war, dass die Welt ins Dasein gebracht hat. Insofern sollen die Indizien, die auf den Schöpfer hinweisen, auch zum Glauben führen, dass wirklich Gott als mächtiger Schöpfer, der durch sein Wort handeln kann, dahinter steht und das alles hervorgebracht hat. Und nun ergibt es im Schöpfungsbericht bezüglich der Entstehung der Arten, der Fülle von verschiedensten Lebensformen auch noch etwas konkretere Aussagen als nur ganz allgemein, dass Gott durch sein Wort geschaffen hat. Nämlich, es wird insgesamt 10-mal im Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, der Begriff Art verwendet und allein 3-mal in diesem Vers, 1. Mose 1, 25, Gott machte alle Arten der wilden Landtiere und alle Arten des Viehs und alles Getier, das auf dem Erdboden kriecht, jedes nach seiner Art und Gott sah, dass es gut war. Der Schöpfungsbericht definiert nicht, was eine Art ist hier. Es gibt noch ein paar andere Verse im Alten Testament, wo der entsprechende Begriff auch vorkommt, aber er wird uneinheitlich gebraucht, man kann daraus keine biologische Definition entnehmen. Aber ich denke, es ist doch klar, dass es ein Schöpfungskennzeichen der belebten Welt ist, dass es hier artgemäße Unterschiede gibt, die von Anfang an da waren, jedes nach seiner Art. Was diese Arten genau waren, wie gesagt, das ist erst einmal offen. Und da kann man durchaus auch verschiedene Überlegungen anstellen, wenn man das in Bezug setzt zu dem, was man von der Biologie her weiß. Was man früher wusste und was man heute mittlerweile weiß, kann man versuchen, daraus ein Gesamtbild zu kriegen. Schöpfung plus Artbegriff im Sinne der Bibel, wie könnte das genau aussehen? Wir haben also jedenfalls folgende Situation. Im oberen Teil ist so die übliche evolutionäre Sichtweise, um die es jetzt im Moment gerade nicht geht. Im unteren Teil haben wir eine Darstellung von verschiedenen Arten, die wir in der Schöpfungsforschung gerne als Grundtypen bezeichnen. Da kommen wir dann auch gleich drauf. Für uns in der Schöpfungsforschung sind dann die Grundtypen geschaffene Arten. Und am unteren Ende stehen Ausrufezeichen. Die Ausrufezeichen stehen für die Befehle Gottes. Gott sprach, es werde, das Wasser wimmle, die Erde bringe hervor, Ausrufezeichen. Das sind Befehle Gottes. Und da aufgrund des Wort Gottes, wie wir es im Hebräer 11, Vers 3 gerade gesehen haben, kommen die Dinge ins Dasein. Und die Grundidee ist, dass Gott die Lebewesen so geschaffen hat, am Anfang, dass sie ein Stück weit wandelbar waren im Rahmen ihrer Artgrenzen oder Grundtyp-Grenzen, sodass es da auch gewisse Aufspaltungen gibt, so kleine Abstammungsbäumchen. Aber diese kleinen Abstammungsbäumchen darf man nicht verwechseln mit evolutionären Abstammungsbäumchen, denn diese Bäumchen, die leben davon, von dem, was schon am Anfang in die Schöpfung reingelegt wurde, in die geschaffenen Arten. Das ist so der Grundgedanke. Und den möchte ich ein bisschen näher erläutern durch die einzelnen Beispiele und Überlegungen, die ich jetzt präsentieren möchte. Zunächst einmal geht es aber nochmal um die Frage, ja, was könnten nun so geschaffene Arten sein? Und ich habe dann außerdem folgende weiteren Punkte, nämlich das Stichwort Grundtypen, dafür einige Beispiele, was bewirken Mutationen, für die gestern Abend dabei waren, das war ein Stichwort, was da auch schon vorkam. Und ebenso das nächste Stichwort, Plastizität, das schauen wir uns auch nochmal ein bisschen an, noch ein paar andere Aspekte im Vergleich zu gestern Abend. Und dann gibt es eine Zusammenfassung. Wir fangen also an, was könnten nun mal geschaffene Arten sein? Und beginnen mit einem üblichen Artbegriff, der hauptsächlich in der Biologie verwendet wird und den wir auch, wenn wir keine Biologen sind, so üblicherweise so mehr intuitiv verwenden, wenn wir von verschiedenen Arten sprechen oder verschiedene Arten unterscheiden. Definiert wird es so, man nennt es biologische Art oder Biospezies. Das ist eine Gruppe von Individuen, die unter natürlichen Bedingungen fruchtbare Nachkommen hervorbringen. Also wichtig ist, dass unter natürlichen Bedingungen die Dinge ablaufen, das heißt im Freiland ohne Zutun des Menschen, und dass da fruchtbare Nachkommen erzeugt werden, wenn also Tiere oder Pflanzen untereinander fortpflanzungsfähig sind in der Natur ohne Eingreifen des Menschen, ohne Zucht oder künstliche Bestäubung oder künstliche Besamung. Wenn das da so läuft, dass Lebewesen untereinander Nachkommen haben können und diese Nachkommen wiederum fruchtbar sind, also selber sich dann auch weiter fortpflanzen können, dann gehören diese betreffenden Tiere oder Pflanzen zur selben biologischen Art. Das ist so eine übliche Definition. Und demnach sind zum Beispiel Pferd, Esel und Zebra verschiedene Arten. Man kann die zwar kreuzen, wie wir gleich sehen werden, aber die Mischlinge, die daraus entstehen, sind unfruchtbar. Da geht es dann nicht mehr weiter, dann ist es Sackgasse. Es läuft dann nichts mehr sozusagen. Und weil zwar Kreuzungen möglich sind, aber die Mischlinge nicht fruchtbar sind, deswegen sind dann die Elternarten verschiedene Arten, Pferd und Esel und Zebras. Da unterscheidet man innerhalb nochmal unterschiedliche Arten, kommen wir auch noch drauf. Da könnte man auf den Gedanken kommen, und wenn sich jemand noch nicht mit dem Thema so näher beschäftigt hat, wird er vielleicht auch denken, naja, wenn da von den Arten die Rede ist, die Gott geschaffen hat, das sind vielleicht die Arten, die wir halt heute auch so unterscheiden. Also ist die biologische Art, so wie gerade definiert, und so am Beispiel Pferd, Esel, Zebra, sind das die geschaffenen Arten. Also Gott schuf das Pferd nach seiner Art, den Esel, sogar zwei verschiedene Eselarten, den afrikanischen Wildesel und den asiatischen Wildesel, nach seiner Art, und dann auch das Krevi-Zebra und das Steppenzebra und das Bergzebra, jedes nach seiner Art, ist es so zu verstehen. Wie gesagt, die Bibel sagt es so genau nicht, und deswegen schauen wir ein bisschen in die Biologie rein, um da auf die Spur zu kommen. Wir stellen zum Beispiel fest, wie schon angedeutet und angesprochen, ja, es gibt schon Mischlinge, wie zum Beispiel auch zwischen Pferd und Zebra, die nennt man dann Zebroide. Übersetzt hieße das Zebra-ähnliche. Das sind so Zebras mit einer etwas dünneren Streifung im Vergleich zum richtigen Zebra. Und also ein Wildpferd mit dem Krevi-Zebra gekreuzt, gibt dann halt solche Mischlinge, wo man sieht, ja, das ist so halb Pferd, halb Zebra. Wie gesagt, meistens unfruchtbar, deswegen sind es verschiedene Arten. Aber die Tatsache, dass die kreuzbar sind, dass da lebensfähige Mischlinge rauskommen, ist dann sich ein sehr starkes Anzeichen für eine enge Zusammengehörigkeit. Und so eine scharfe Grenze scheint es da dann doch nicht zu geben. Oder das ist auch ein schöner Kerl, ein Ebra, so werden die wirklich genannt, ein Esel mit einem Zebra gekreuzt. Ja, man sieht da schon das Zebra-mäßige und das Eselartige dran, an beides, ne? Und je nachdem, wer Vater und Mutter ist, nennt man es halt Ebra. Oder es gibt dann auch Zesel. Das gibt's auch. Ja, das ist kein Witz. Das ist tatsächlich die übliche Bezeichnung dafür. Okay. Und es gibt ganz viele solcher Mischlinge bei verschiedensten Tier- und Pflanzengruppen. Das ist sehr, sehr stark verbreitet. Auch im Freiland können die durchaus auftreten, wenn die Verbreitungsgebiete überlappen. Und bei den Pflanzen, wenn die dann zu ähnlicher Zeit auch zur Blütezeit gelangen und so, wenn es halt einfach zusammenpassen könnte, wenn sie entsprechend nah verwandt sind. Hier, das ist ein Mischling aus Haushuhn und Jagdfasan. Ja, ein Huhn mit einem etwas langen Schwanz, das passt sonst nicht so ganz zum Huhn. Oder hier ein Jagdfasan und ein Königsfasan gekreuzt. Und da gibt es ganz viele Sachen. Hab noch was aus dem Pflanzenreich. Man kann Himbeeren und Brombeeren kreuzen. Die Mischlinge draus kann man spaßeshalber Brimbeeren nennen, wenn man wollte. Und die kann man auch in manchen Gärtnereien oder so kaufen. Ich habe also auch welche im Garten. Die sind uralt mittlerweile, über 30 Jahre und florieren immer noch sehr gut. Also dieses Jahr sind sie besonders gut drauf, habe ich schon gesehen. Okay, und man kann auch sehr schön sehen, dass es Mischling ist. Bei diesen Mischlingsbeeren links ist es so, dass bei der Fruchtreife, dieser Fruchtbodenkegel da, der geht mit den Beeren ab. Das ist typisch Brombeere. Also bei den Brombeeren kann man warten, solange man will. Die kann man nicht runterzupfen. Während bei den Himbeeren rechts, das kennt man bei den Himbeeren, wenn die richtig reif sind, kann man die schön abzupfen und der Fruchtkegel bleibt am Fruchtstiel hängen. Bei den Brombeeren ist das nicht so. Und bei den Mischlingsbeeren, bei den Brimbeeren, wenn man es mal kurz so sagen kann, ist es eben wie bei den Brombeeren. Der Fruchtkegel geht mit runter, wenn man es abzupft. Dafür ist die Farbe mehr Richtung rot als schwarz oder dunkler. Und bei den Blüten kann man es auch sehr schön sehen. Die Brombeeren haben relativ große Kronblätter. Die Himbeeren ganz kleine, die auch schnell abfallen. Also da links, wo die Fliege dran sitzt, kann man sie noch sehen. Rechts sind sie schon runtergefallen. Also sehr mickrig und nicht sehr auffällig. Und bei den Himbeeren gekreuzt mit Brombeere in der Mitte kann man auch sehr schön sehen, dass die Kronblätter so eine mittlere Größe haben. Also den Mischlingscharakter kann man schön sehen. Und das wäre ein erstes Zwischenfazit. Nur ganz wenige Beispiele für viele andere, die man kennt, dass verschiedene Biospezies häufig kreuzbar sind. Sprich, dass es Mischlinge gibt und es gibt auch manche Fälle, wo sie tatsächlich auch fruchtbar sind. Und man nimmt sie doch zu verschiedenen Arten, weil sie eben vielleicht selten kreuzen oder weil sie im Freiland nicht kreuzen, aber in Gefangenschaft oder wenn sie doch mal irgendwie künstlich zusammengebracht werden, dann das doch mal machen. Also so eine klare Grenze ist da offensichtlich gar nicht erkennbar. Dann kann man noch weitere interessante Beobachtungen machen zur Frage, ob die biologischen Arten die Geschaffenen sein könnten. Das ist jetzt mal momentan ja der Punkt. Und zwei Beobachtungen will ich noch kurz illustrieren. Die erste ist, in vielen Fällen lassen sich verschiedene Biospezies nicht klar voneinander abgrenzen. Da gibt es manchmal auch fließende Übergänge. Und es gibt auch Belege aus der jüngeren Vergangenheit dafür, dass neue Biospezies entstehen oder entstanden sind. Also, sodass wir heute manche Arten haben, die es früher gar nicht gab. Und ein Beispiel für Letzteres oder zwei Beispiele für Letzteres sind die Färöermaus und das Porto-Santo-Kaninchen. Die Färöermaus sind ziemlich große Mäuse, das sind die größten Mäuse, die man kennt. Die sind also von England ausgehend auf die Färöerinseln mal verschleppt worden und da haben sie sich irgendwie ganz gut wohlgefühlt. Und irgendwie hatten die da solche Lebensbedingungen, die es ihnen erlaubt haben, ein bisschen fetter und träger zu werden oder so, wie auch immer. Auf jeden Fall sind die so verschieden von den Hausmäusen, von denen sie ursprünglich herkommen, dass sie üblicherweise dann, wenn sie die Gelegenheit haben, nicht mehr miteinander kreuzen. Und man im Grunde genommen sagen könnte, das sei eine neue Art. Macht man zwar in dem Fall nicht, aber eigentlich von der Definition her könnte man es durchaus sagen. Und beim Porto-Santo-Kaninchen ist es ähnlich. Das kam auch aus England, kam auf die Insel Porto-Santo. Bei denen war es umgekehrt. Das sind ziemlich kleine Kaninchen. Die sind auch ziemlich wild geworden vom Verhalten her, unterscheiden sich von den Hauskaninchen in der Hinsicht ziemlich deutlich. Also die sind nicht nur verwildert im Sinne von, sie leben in der Wildnis sozusagen, sondern auch in ihrem Verhalten sind sie wilder als die Hauskaninchen. Und auch da ist mit der Kreuzung nicht mehr so gut. Und das alles ist passiert nachweislich nach allen Dokumenten, die man hat, in den letzten paar hundert Jahren. Also das ist noch nicht so lange her. So dass man sagen kann, diese beiden sind eigentlich neue Arten, die es von Anfang an gar nicht so gab. Oder der andere Punkt mit fließenden Übergängen. Es gibt in Ostasien rund um das tibetische Hochplateau verschiedene Unterarten des Grünlaubsängers, den man da oben sehen kann. Also man unterscheidet innerhalb von Arten noch so Untergruppierungen, so feinere Unterteilungen, die nennt man Unterarten oder manchmal auch Varietäten und solche Sachen, je nachdem, wie fein das noch unterteilt wird. So, und da ist es so, dass verschiedene Unterarten so allmählich ineinander übergehen. Das ist also farblich durch diese Übergänge der Farben auch angedeutet. Und dann gibt es irgendwo eine Lücke rechts bei Obscuratus und Plumbeitarsus. Die ist vermutlich nachträglich mal noch entstanden. Und das, die interessante Geschichte ist, dass es bei der Überlappungszone von der Unterart Plumbeitarsus zu Viridanus da links, dass da kein allmählicher Übergang vorhanden ist, sondern dass die sich nicht miteinander kreuzen. Die bleiben, wenn man nicht nachhilft und sie einfach so belässt, wie sie in der freien Natur sich verhalten, bleiben die getrennt. Also man kann annehmen, auf der Linie rundherum ums tibetische Hochplateau gehen sie allmählich ineinander über. Die Lücke ist, meint man, nachträglich da rechts. Aber da, wo sie dann wieder aneinander stoßen, rundum, da passt es nicht mehr zusammen. Also passt es zusammen noch nicht. Also es ist gar, man kann das gar nicht scharf abgrenzen. Und ein berühmtes Beispiel, was man nicht so direkt beobachtet hat, aber was man indirekt sehr stark, wo man indirekt sehr stark annehmen, aus sehr guten Gründen annehmen kann, dass die Arten neu entstanden sind. Das sind die berühmten Darwin-Finken, benannt nach dem Begründer der modernen Vorstellungen von Evolution, Charles Darwin. Also die gibt es nur auf den Galapagos-Inseln im Pazifik, weit ab vom südamerikanischen Festland. Da gibt es 13, nach neueren Erkenntnissen sogar 18 oder noch mehr verschiedene Arten, Biospezies. Die sind auch verteilt auf die verschiedenen Inseln. Diese Inseln sind durchaus von den Lebensräumen, die sie bieten, recht unterschiedlich und entsprechend sind diese Finken auch unterschiedlich angepasst an verschiedene Lebensbedingungen. Und die gibt es aber nur dort auf der ganzen Welt und sonst nirgends. Und das riecht sehr stark danach, dass die auch dort erst so entstanden sind, ausgehend von irgendeiner Gründergruppe, die irgendwann mal, nachdem die Inseln entstanden waren, von Südamerika hingeweht wurden, dann haben sie sich da ausgebreitet und je nach Verhältnissen auf den verschiedenen Inseln in verschiedenen Richtungen spezialisiert. Also das, finde ich, sieht sehr stark danach aus, dass das neu entstandene Arten sind, die durch Artaufspaltung entstanden sind. So, was bedeutet das jetzt aber? Ist es jetzt quasi ein erster Schritt zu einer allgemeinen Hörentwicklung, wenn wir nur lang genug warten, entstehen aus den Finken irgendwelche ganz andersartige Vögel? Dafür spricht nicht viel, aber es spricht sehr viel dagegen. Denn man kann ziemlich klar sagen, solche Artaufspaltungen, solche Artneubildungen, Entstehung neuer Arten, wie auch beim Porto-Santo-Kaninchen oder bei der Färöermaus, das sind Vorgänge einer Spezialisierung. Ausgehend von einer Gruppe, die noch etwas variabel und flexibel ist, geht es in Richtung einer bestimmten spezielleren Ausprägung. Und das sieht auch bei den Darwin-Finken so aus. Also, das ist Spezialisierung. Solche Spezialisierungen bedeuten üblicherweise, dass es eine Verarmung im Erbgut der betreffenden Art gibt oder betreffenden Gruppe. Das heißt nicht, dass die einzelnen Individuen weniger Gene hätten und verarmt sind, sondern das bedeutet, dass in der gesamten Art weniger Vielfalt da ist. Also wenn wir jetzt hier alle 1,80 groß wären und alle blonde Haare hätten und braune Augen und eine bestimmte Kopfform und irgendwie, dann wären wir genetisch als Gruppe ziemlich arm. Ja? Dann würde das irgendwie ziemlich gleich aussehen. Also nur, dass Sie das richtig verstehen, was mit genetischer Verarmung gemeint ist. Damit ist gemeint, in der ganzen Gruppe ist die Vielfalt gering. Also in der Zucht sagt man ja auch reinrassige Tiere. Das ist so, wenn es wirklich echt reinrassig ist, alle Tupfen gleich sind, das ist dann die minimale Vielfalt, ne? Und die maximale Spezialisierung. Also in diesem Sinne ist es gemeint, dass Spezialisierung tendenziell damit einhergeht, dass halt die Vielfalt innerhalb der Art eingeschränkt ist. Also das heißt, Artaufspaltungen in verschiedene Richtungen sind keine Schritte zu einer Höherentwicklung, sondern Schritte zu verschiedenen Spezialisierungsrichtungen hin. Ja? Das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Also keine Höherentwicklung. Und man kann auch nicht argumentieren, wenn man dann lang genug wartet, kommt irgendwann mal was ganz anderes raus, ein ganz neuer Typ von Vogel oder sonstigem Lebewesen. Nee, es wird einfach eher immer spezieller gehen. Es werden irgendwie noch spezialisierter, bis irgendwann nichts mehr zu spezialisieren ist und die Möglichkeiten ausgereizt sind. So sieht es eher aus nach allem, was man weiß. Nochmal zusammengefasst, die drei Punkte. Verschiedene Biospezies sind häufig kreuzbar. Es gibt Mischlinge, wenn auch meistens nicht mehr fruchtbar. In vielen Fällen lassen sich verschiedene Biospezies nicht klar abgrenzen und es gibt Belege für die Entstehung neuer Biospezies in jüngster Vergangenheit. Und also solche Art Aufspaltungen. Daraus folgt, die Biospezies können gar nicht die geschaffenen Arten sein, denn Menschen, eine ganze Menge, sind ja erst später neu entstanden. Die gab es so nicht von Anfang an, also können sie so nicht geschaffen gewesen sein. Also die Färöermaus hat Gott so, wie die Färöermäuse heute aussehen, nicht geschaffen, nach allem, was wir wissen. Ist auch keine Aussage der Bibel, wie gesagt, denn was da die geschaffene Art ist, ist ja das, was wir herausfinden wollen. So, und wir vermuten schon lange bei der Studiengemeinschaft Worten Wissen, dass man die Schöpfungseinheiten, die geschaffenen Arten, weiter fassen muss als die biologischen Arten. Dass es also etwas größere Gruppen von Lebewesen sind. Und das nennen wir Grundtypen. Und jetzt, wie werden Grundtypen definiert? Im Grundsatz erst einmal ein Stück weit ähnlich wie biologische Arten, weil man da auch auf die Kreuzbarkeit abhebt. Aber es ist doch ein wichtiger Unterschied vorhanden oder zwei wichtige Unterschiede. Das obere hatten wir schon, das untere, also der Grundtyp. Wir nehmen alle biologischen Arten, also die Biospezies, zusammen zu einem Grundtyp, wenn sie durch Kreuzungen direkt oder indirekt miteinander verbunden sind. Es geht auch um Kreuzungen, aber es wird nicht gefordert, dass diese Kreuzungen und die daraus entstehenden Mischlinge unter natürlichen Bedingungen passieren. Das ist also praktisch durchgestrichen. Eine Bedingung weniger und eine zweite Bedingung, die auch nicht gefordert wird beim Grundtyp, ist, dass die Nachkommen, die dabei resultieren, fruchtbar sein sollen. Müssen sie nicht. Also mit weniger Bedingungen gehören mehr dazu. Ne? Ganz normal. Und das heißt zum Beispiel, dass die ganzen Pferdeartigen nur ein Grundtyp sind, weil man Pferde, Esel, Zebras, alle verschiedenen Arten, von denen die es da noch gibt, die kann man direkt oder wenigstens indirekt über eine dritte Art alle miteinander kreuzen. Also gehören sie zusammen zu einem Grundtyp, ein Grundtyp Pferdeartiger, in dem auch, um es vorwegzunehmen, so die Option von Zebrastreifen auch schon angelegt war oder vielleicht am Anfang auch vorhanden war und bei anderen verloren gegangen ist. Das kann auch sein, weiß man so genau nicht mehr. Aber auf jeden Fall, diese ganzen Möglichkeiten, so stellen wir uns das vor, waren in der geschaffenen Art bereits angelegt. Ich kann später noch ein bisschen was dazu sagen, wie man sich das konkret biologisch vorstellen kann, wie das angelegt sein kann. Also, die Grundtypen sind deutlich größere Gruppen, aber es sind Gruppen, wo man sehr gut nachvollziehen kann, das ist ein bestimmter Typ von Lebewesen, Pferdeartiger zum Beispiel. Oder die Darwin-Thinkers sind natürlich mit noch anderen Formen, das ist nicht alles, ein Grundtyp. Man weiß auch, dass da einige im Freiland, also auf diesen Inseln, wo sie überlappen, wo sie gemeinsam vorkommen, oder wenn da mal welche von einer zur anderen rüberfliegen und so, dass da auch Mischlinge im Freiland auftreten, die sind also nicht strikt getrennt diesbezüglich. Und damit verbunden ist, wie schon gesagt, die Idee hier noch grafisch dargestellt, dass die ursprüngliche Form, die also im Rahmen der Schöpfungssichtweise dann als geschaffener Grundtyp interpretiert wird, dass die einen reichhaltigen Genpool hatte. Im Genpool sind einfach die verschiedenen Varianten von Merkmalsausprägungen innerhalb einer Fortpflanzungsgemeinschaft, also einer Art oder eines Grundtyps zusammen, etwa verschiedene Haarfarben oder Fellfarben oder Augenfarben, Körperformen etc. im Rahmen des jeweiligen Typs. Okay, ein großer Genpool, viele Möglichkeiten, die schon angelegt sind und die dann durch Aufspaltungen, geografische Trennungen und anschließende unterschiedliche Spezialisierungen sich dann ausprägen und dann auch voneinander abgegrenzt werden können, sodass dann viele verschiedene Arten entstehen können innerhalb eines Grundtyps. Und das kann man durchaus vergleichen im Grundsatz mit dem, was man in der Zucht machen kann. In der Zucht, wie bei der Hundezüchtung, macht man ja im Wesentlichen Folgendes. Man rückt es so hin, dass man durch geschicktes Kreuzen und Auswählen und vielleicht ganz gezieltes Kreuzen immer, dass man die kleinsten, die größten, die scheckigsten, die mit den längsten und kürzesten Haaren, Fellhaaren und die mit den längsten und kürzesten Schnauzen nur noch jeweils untereinander sich kreuzen lässt und so kriegt man das dann irgendwie hin, dass halt Extremmerkmale herausspezialisiert werden. Und die Züchter, erschaffen nichts Neues. Den Anspruch haben sie auch meines Wissens nicht, sondern sie holen raus, was an Spezialisierungsmöglichkeiten innerhalb einer Formengruppe drin ist. Und in diesem Sinne kann man sich auch diese Spezialisierungen innerhalb von Grundtypen grundsätzlich vorstellen. So, und das nun wiederum, solche Beobachtungen und auch die Möglichkeit der menschlichen Zucht kann man jetzt nun quasi durch eine Grenzüberschreitung, dass man es von der Biologie eine Grenze überschreiten zur Offenbarung Gottes in seinem Wort, kann man jetzt das zusammenbringen und sagen, ja, diese Grundtypen, die wir ja mal einfach rein biologisch definieren, was sich kreuzen lässt, egal ob im Freiland oder fruchtbar und unfruchtbar, egal, wenn es sich kreuzen lässt, ist ein Grundtyp, das ist mal völlig unabhängig von der Bibel erst. Und in einem weiteren Schritt können wir sagen, das könnten jetzt vielleicht die geschaffenen Arten sein, solche Grundtypen. Also der hebräische Text hat da den Begriff Min, jedes nach seinem Min, und das kommt dann noch ein paar anderen Stellen vor, wie erwähnt, aber ohne, dass es je erklärt wird, was das genau ist. Das ist einfach ein bestimmter Begriff zur Abgrenzung verschiedener Gruppen. Okay, und wir haben jetzt die Idee, die Grundtypen könnten solche etwas weiter gefassten Gruppen sein, wie eben definiert. Und ja, schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Das mit den Pferdeartigen hatten wir schon. Wir haben jetzt hier verschiedene Vögel aus der Familie der Fasanenartigen. Da gehören auch Haushuhn und Truthahn, Truthenne, Jagdfasan, Königsfasan, Goldfasan und auch die Pfauen gehören übrigens auch noch zu dieser Gruppe. Und man weiß von denen allen, die kann man direkt oder indirekt miteinander kreuzen. Direkte Kreuzbarkeit heißt, wie hier zum Beispiel die Truthenne mit dem Jagdfasan oder Jagdfasan mit dem Königsfasan oder auch Jagdfasan mit dem Haushahn. Und indirekt wäre der Königsfasan gekreuzt mit dem Truthahn oder Truthenne, je nachdem, weil es bisher nicht bekannt, dass die direkt mal gekreuzt wurden, erfolgreich. Vielleicht hat es auch noch niemand probiert, weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man sagen, Königsfasan und Truthenne sind auf jeden Fall indirekt kreuzungsmäßig verbunden, weil beide mit dem Jagdfasan nachweislich gekreuzt haben und Mischlinge gebildet haben. Deswegen Königsfasan mit Jagdfasan und der mit Truthenne, also indirekt Königsfasan mit Truthenne. Das ist mit indirekt gemeint. Und wenn das der Fall ist, dass es solche direkten oder indirekten Kreuzungsverbindungen gibt, dann sagt man, die gehören zusammen zu einem Grundtyp und das könnte dann gleichzeitig die Schöpfungseinheit sein. Die Stockente gehört aber nicht hierhin, die gehört zu einem anderen Grundtyp, nämlich zum Grundtyp der Entenartigen. Man kennt wiederum innerhalb der Entenartigen sehr viele Kreuzungen, aber keine zwischen irgendeinem Entenartigen und irgendeinem Fasanenartigen, obwohl die sonst quasi nächstverwandte Gruppen wären. Da können sie am ehesten gehen, aber da gibt es eine Grenze. Und genau das war nochmal zur Erinnerung, dass zwei Beispiele von Mischlingen aus der Gruppe der Fasanenartigen. Und bei den Entenartigen ist es so, da gehören auch Gänse und Schwäne dazu und verschiedenste Untergruppen von den Entenartigen. Man kennt Stücke 150 verschiedene Biospezies von Enten, Gänsen und Schwänen. Und man weiß schon länger durch mal eine gründliche Studie, wo mal zwei Biologen das zusammengetragen haben, was man alles weiß über Mischlinge innerhalb der Entenartigen, wo sie festgestellt haben, dass ein Großteil dieser 150 Arten tatsächlich direkt oder wenigstens indirekt miteinander kreuzbar sind. Und wenn man das systematisch mal durchchecken würde, würde man meistens feststellen, die können alle miteinander direkt oder wenigstens indirekt miteinander gekreuzt werden. Innerhalb der Entenartigen, also ganz viele Verbindungen durch Kreuzbarkeit, aber keine Entenartigen, die jemals mit irgendeiner anderen Vogelgruppe gekreuzt hätten oder mit Vertretern einer anderen Vogelgruppe. Insofern eine Verbindung innerhalb der Gruppe, eine vielfältige Beziehung durch Kreuzung innerhalb der Gruppen und dann eine Grenze zu Nachbargruppen. Und die Nachbargruppen haben wieder viele Kreuzungen innerhalb der Gruppe. Und das sieht ganz gut nach Abgrenzbarkeit von Grundtypen aus. Und das wird man ja eigentlich mal primär erwarten, dass man die geschaffenen Arten, wenn das die Grundtypen sein sollten, dass man die auch irgendwie voneinander abgrenzen kann einerseits, aber andererseits auch eine innere Zusammengehörigkeit irgendwie sehen kann. Das ist so die Annahme. Ich habe hier auch noch einen Mischling aus der Gruppe der Entenartigen. Man kann sich das vermutlich denken, von der Halslänge her so beschlossen, dass es ein Mischling aus einem Schwan und einer Gans ist. Und bei den Pferden waren wir ja schon, es gibt also nicht nur Pferd, Esel und Zebra, sondern bei den Zebras unterscheidet man drei Arten, Bergzebra, Steppenzebra, Krevizebra und zwei Arten bei den Eseln und dann eben noch das Pferd und natürlich dann noch die Unterarten und Varietäten und so weiter, das ist dann alles innerhalb der Art dann noch, also Biospezies. Und die lassen sich alle bis auf ein Paar nachweislich direkt miteinander kreuzen. Und das eine Paar, wo es nicht so ganz klar ist, macht aber nichts, weil der asiatische Wildesel und das Krevizebra, was hier also betroffen sind, die beiden sind ja vielfach indirekt kreuzbar, gemeinsam mit den anderen Arten sind sie verbunden. Also das ist eigentlich ganz klar, das ist ein sehr guter Grundtyp und mit sehr enger Verbundenheit innerhalb des Grundtyps. Und es sind keine Mischlinge bekannt zwischen einem Pferdeartigen und irgendwelchen anderen, vielleicht nächstliegenden Säugetierarten, wie vielleicht Tapiren oder sonst was, ist nichts. Also die Pferde bleiben, die Pferdeartigen bleiben unter sich, sind aber auch innerhalb der Gruppe sehr eng miteinander verbunden. Es gibt zum Beispiel den Somali-Wildesel, also eine Rasse des afrikanischen Wildesels, der an den Beinen zeigt, dass er noch ein bisschen was auch vom Zebra hat. Und es kommt auch mal vor, dass man Pferde und Esel kreuzt, das kennt man ja so als Maulesel und Maultier, je nach Vater und Mutter. Und da kommt es tatsächlich manchmal vor, dass bei den Mischlingen, dass da auch so ein bisschen Zebrastreifen rauskommen, obwohl weder Pferd und Esel die Zebrastreifen hatten. Und das kann man gut so deuten, dass einfach die Fähigkeit, solche Streifen auszubilden, zum ursprünglichen Repertoire gehört hat. Die heutigen Pferde und Esel haben es verloren oder fast verloren. Und die Zebras haben es noch. Und in diesem Sinne ist so der Grundgedanke in der Grundtypenbiologie am Anfang maximale Ausstattung und dann verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und Spezialisierungsmöglichkeiten. Also die ursprüngliche Form, denken wir, die war maximal mit Ausprägungsmöglichkeiten ausgestattet. Und davon ausgehend gab es bis zum heutigen Tag in unterschiedlichem Ausmaß Spezialisierungen und speziellere Anpassungen. Und ein weiteres Beispiel wären Hundeartige, da kennt man auch viele Kreuzungen. Zu den Hundeartigen gehören neben Hund und Wolf auch Füchse verschiedener Gattungen, Kojoten und Schakale und noch ein paar andere. Und da gab es mal den Bericht eines Dreifachmischlings, da hat man zunächst einen Spitz mit einer Füchsin erfolgreich gekreuzt. Der Mischling war ein Männchen, der daraus entstanden ist, oder mindestens eines davon war ein Männchen, das man dann mit einer Kojotin als nächstes gekreuzt hat, sodass dann ein Dreifachmischling rauskam, der, wenn man so will, zu einem Viertel Spitz und Fuchs war und zur Hälfte Kojote. Und so hat er mal ausgesehen, da ist er ausgestopft in einem Museum im Haus der Natur in Salzburg. Ob er da noch ist, weiß ich nicht, schon lang, das Bild ist schon ein bisschen älter mittlerweile. Hat mal einer unserer Mitarbeiter fotografiert dort. Also das zeigt irgendwo so die Zusammengehörigkeit auch der Hundeartigen. Und mit den Hunden hat man mal vor mittlerweile auch schon ein paar Jahrzehnten, ist schon wieder zurück, längere Zeit interessante Kreuzungsversuche gemacht, nämlich zwischen Wölfen und Königspudeln. Wie der Name König schon sagt, sind das relativ große Pudelrassen, damit sie halt ein bisschen gut zu den Wölfen passen. Die Pudels, die sind natürlich relativ spezialisiert als Hunderasse, die ja auf eine bestimmte Ausprägung hin ausgelesen wurden, züchterisch. Die sind also relativ einseitig im Erbgut, ziemlich verarmt und spezialisiert. Der Wolf als wildlebendes Tier ist diesbezüglich sicher vielseitiger, nicht so spezialisiert. So, und wenn man die beiden miteinander kreuzt, bringt man das Erbgut einer spezialisierten Hunderasse mit dem Wolf zusammen. Und in der nächsten Generation sehen die dann so aus. Das sind die Nachkommen von den beiden vorigen. Ja, manche Leute finden die schrecklich, andere finden sie offenbar lustig. Die Geschmäcker sind da auch ziemlich verschieden, habe ich festgestellt. Das spielt aber auch keine Rolle. Was nämlich einzig, was jetzt vom Gedankengang her interessant ist, ist, dass die doch untereinander recht ähnlich aussehen. Und vom Wolf sieht man so direkt mal nicht so wahnsinnig viel bei diesen Viechern, falls man es mal so nennen soll. Also gut, bei diesen netten Tierchen hier. Also okay, da ist irgendwie der Wolf ist da ein bisschen versteckt, ne? Grob gesagt, könnte man sagen. Der ist aber trotzdem erbgutmäßig durchaus vorhanden, nämlich eben die Tiere und auch die allermeisten Pflanzen, wie auch wir Menschen, wir haben ja das Erbgut doppelt. Wir haben einen doppelten Chromosomensatz, jedes Gen haben wir doppelt, glücklicherweise, weil wir nämlich sehr viele defekte Gene haben und die werden dann durch das andere Gen quasi unterdrückt und da passiert dann in aller Regel nichts, bis auf seltene Ausnahmen. Von daher ist die Doppelung eigentlich sehr gut, ist eigentlich eine Art von Versicherung, dass bei einem Ausfall nicht gleich was Schlimmes passiert, wenn es nicht zusammenkommt. Okay, die haben also auch einen doppelten Chromosomensatz, halb Pudel, halb Wolf. Das, was vom Pudel kommt, ist ziemlich gleich immer, deswegen sehen die auch einander recht ähnlich hier. Was vom Wolf kommt, ist recht unterschiedlich, weil der Wolf eben als wildlebendes Tier im Erbgut der gesamten Art sehr viel variabler ist. So, jetzt geht es noch weiter. Man kann diese Pudelwölfe, also die heißen wirklich Puvos, in den Fachjournalartikeln werden die wirklich Puvos und Wopus genannt. Ja, kein Scherz, man muss ja irgendwie kurz, man muss ja nicht mal eine Litanei schreiben, Vater war Pudel und Mutter war Wolf, bla bla. Puvo heißt Vater Pudel, Mutter Wolf und dann gibt es auch Wopu. Und dann gibt es noch Puko und Kopus und bei den Schakalen, dreimal dürfen sie raten, Pusha und Schapu. Nee, das ist wirklich so. Also die Leute, die Zoologen, die das gemacht haben, haben diese Abkürzungen in ihren Fachjournalen verwendet. Dann weiß man gleich Bescheid, wie es gemeint ist. Okay, diese Puvos kann man also untereinander kreuzen. Die sind fruchtbar untereinander. Und was kommt dann raus? Man kann sich jetzt schon überlegen, was ist zu erwarten. Also wenn man es noch nicht kennt, kann man mal überlegen. Die sind jetzt sehr stark mischerbig. Das hat man vielleicht mal in der Schule gelernt. Wir haben ja, wie gesagt, alle Gene doppelt, das haben die auch. Mischerbig heißt, diese beiden jeweils doppelten Gene sind unterschiedlich. Also zwei verschiedene Varianten. Meinetwegen Gen für schwarze und ein anderes für braune Haarfarbe oder Fellfarbe zum Beispiel, irgendwie sowas. Und viele andere Sachen. Also mischerbig heißt eben zwei verschiedene Genvarianten eines bestimmten Merkmals. Und wenn das ziemlich häufig der Fall ist, es muss nicht immer der Fall sein, vermutlich auch nicht, sondern aber relativ häufig hier, wenn das der Fall ist, dass wir starke Mischerbigkeit haben, dann kann in der nächsten Generation, können durch die Vermischung des Erbguts bei der sexuellen Fortpflanzung, können verschiedenste Kombinationen des Erbguts zustande kommen. Ja? Und diese verschiedensten Kombinationen äußern sich in verschiedensten äußeren Ausprägungen. So, und jetzt sollte nicht mehr überraschend sein, was hier rauskommt. Das ist jetzt die nächste Generation, die unmittelbaren Nachkommen dieser Puvos von eben. Ne? Und das ist kein Hokuspokus oder sowas, sondern das ist einfach Kombination von vorhandenem Erbgut. Und das sieht jeder Hund anders aus. Oder Wolf, oder was es ist. Naja, Puvo oder Wopu. Und weil es so viele Kombinationsmöglichkeiten es gibt, und man hätte das ja von den Großeltern, also hier hätte man ja nicht unbedingt erwartet, dass dann so ein wuscheliger Typ da rechts rauskommt oder auch verschiedene Scheckungen und solche Dinge, ist eine reine Kombinationssache, ausgehend von einer stark mischerbigen Zwischengeneration. Ja? Also die Wölfe untereinander und die Pudel untereinander kriegen das nicht so hin natürlich, aber beides zusammengemixt, gibt es dann viele Möglichkeiten. Und jetzt kann man noch ein ganz kleines Gedankenexperiment machen, dann hat man eigentlich anschaulich das Wichtigste schon beieinander. auch wenn man im Detail da noch wahnsinnig viel sagen könnte, aber im Grundsatz ist so, man könnte sich ja rein modellmäßig sowas als geschaffene Situation vorstellen, wenn in der Schöpfungssituation schon von vornherein eine starke Mischerbigkeit angelegt war, dann kann ja, ist das eine große Basis für verschiedenste Kombinationen von Merkmalen. Oder wenn von mischerbig zu reinerbig geht und beide Gene gleich sind, dann kann es sein, dass ein Gen, was in der Mischerbigkeit vom anderen noch unterdrückt wurde, das eine sagt das andere, du hast nichts mehr zu sagen, du wirst quasi abgewürgt. Und wenn dann das unterdrückende Gen weg ist und nur noch zwei unterdrückte Gene übrig bleiben, ja, dann kann was rauskommen, was vorher noch unterdrückt war. Und das sind alles Dinge, die man aus der Biologie kennt, dass sowas tatsächlich vielfältig passiert. Und da steckt also in diesem, allein in dem Aspekt einer anfänglichen Mischerbigkeit, kann eine enorme Vielfalt drinstecken, die schon eben vorhanden ist von Anfang an und wo dann nur durch Kombination alle möglichen Sachen rauskommen können. Natürlich innerhalb des Typs. Da kommen dann hinterher keine Katzen oder Schafe oder sowas raus, klar. Aber halt innerhalb des Typs eine enorme Vielfalt. So, und dann gab es mal immer wieder mal Versuche der Züchtung von Rotfüchsen. Also, dass man Hunde domestizieren kann, weiß ja jeder, aber tatsächlich ist es so, man kann tatsächlich auch Rotfüchse kann man auch domestizieren. Es ist ein bisschen, es geht nicht ganz so gut, aber es geht. Und das haben schon vor Jahrzehnten Zoologen versucht und vor ein paar Jahren, was war das, 2009, gab es mal eine sehr schöne Arbeit über Domestizierungsversuche bei Rotfüchsen. Ich habe dann den Autoren geschrieben, ob ich da die schönen Bilder kriegen könnte, die da ganz klein abgebildet waren im Fachartikel. Und die Autorin oder eine von den Autoren, oder das sind glaube ich alles Autorinnen, ja, war so freundlich und hat mir die Bilder geschickt. Also habe ich jetzt ein paar schöne Bilder von gezüchteten, gezähmten Rotfüchsen. Also das Beschriftete ist jeweils ein Hund, eine Hunderasse, und das Nicht-Beschriftete ist eine gezüchtete Rotfuchs-Version oder Form, die bestimmte Merkmale zeigt, die man von manchen, von bestimmten Hunderassen kennt. Also diese Zeichnung auf dem Kopf ist hier offensichtlich sehr ähnlich. Und wenn man das von der Grundtypenbiologie her bedenkt, ja, die gehören zum selben Grundtyp, ist es durchaus gut einzuordnen, dass man einfach verstehen kann, ja, das sind halt Optionen, Möglichkeiten, angelegte Möglichkeiten, die im Grundtyp Hundeartige drinstecken. Und zu diesem Grundtyp gehören halt auch die Rotfüchse. Oder hier beim Islandhund, da gibt es eine entsprechende Fuchsrasse, Rotfuchsrasse, die auch so einen Ringelschwanz hat. Und es gibt auch ein paar Dorfer Mopsen bei den Rotfüchsen. Also wie gesagt, das Nicht-Beschriftete ist jeweils ein Rotfuchs. Die Leute haben Folgendes gemacht, die haben die Füchse auf Zahmheit hin ausgelesen. Also sie haben immer von Generation zu Generation die Zahmsten genommen und die untereinander weiterkreuzen lassen. Also das Auswahlkriterium war Zahmheit. Und mit der Zahmheit sind verschiedene Körpermerkmale irgendwie gekoppelt. Man weiß auch, womit es zusammenhängt, das würde es zu weit führen, das zu erklären. Das ist also jetzt nicht völlig rätselhaft, warum das so ist, dass dann solche typischen Rassenmerkmale, die man beim Hund kennt, da auch auftauchen. Okay, und also es ist schon frappierend, was man da an Ähnlichkeiten findet durch einseitige Auslese, die man dann durch einseitige Auslese, was dann eine einseitige Kombination von vorhandenen Merkmalsmöglichkeiten ergibt, was man da rausholen kann. Und es ist völlig klar, natürlich, das sind keine neuartigen Dinge entstanden, sondern das ist ein Ausschöpfen, ein Rausspezialisieren von vorhandenen Möglichkeiten. Gut, ich finde diese echt sehr beeindruckend, diese ganzen Viecher da, diese ganzen Fuchs. Varianten. Und die Autoren beschreiben das so, dass also diese gezähmten Füchse, also es geht nicht bei allen, also manche lassen sich da nicht so zähmen, aber einige schon, und dass das funktioniert, dass sie also auch typische Verhaltensweisen zeigen, die man bei den Haushunden kennt, so Kontaktfreudigkeit zu Menschen, Schwanzwedeln beim Begrüßen und so und Wimmern, Abschlecken, so das Programm, das Begrüßungsprogramm und so. Und sie beschreiben das in dieser Facharbeit, die ich vorhin gerade gezeigt habe, vom Titel her, als sehr ähnlich dem Haushund. Und das Ganze, es reichen 6 bis 10 Generationen von Auslese, von Generation zu Generation Auslese auf Zahmheit hin, um solche Unterschiede bereits zu etablieren. Und es geht nur dann so schnell, wenn diese Möglichkeiten schon vorhanden waren. Da ist sich jeder einig, das ist klar. Das ist nicht irgendwie durch Mutationen, Änderungen im Erbgut oder sowas entstanden. Es dauert viel zu lang, bis es so lang na, irgendwann mal sich durchschlagen könnte. Nee, das ist, sagen die Autoren auch ganz klar, das ist nicht durch Mutationen entstanden, sondern durch ein Variationspotenzial, was schon vorher da war. Das ist völlig unstrittig, das kann gar nicht anders sein. Da ist man sich ganz klar einig und das kann man nun jetzt halt sehr gut im Rahmen der Grundtypenbiologie interpretieren, dass man einfach hier sehen kann, innerhalb einer Schöpfungseinheit, eines Grundtyps, gibt es enorme Spezialisierungsmöglichkeiten. Und diese Grundidee einer geschaffenen Vielfalt, die geht auf einen Herrn zurück, den man im Biologieunterricht kennenlernt, wenn man aufpasst, im Zusammenhang mit Vererbungslehre, auf Gregor Mendel, was aber gar nicht so bekannt ist, dass der Gregor Mendel Ideen hatte, wie denn die Vielfalt von Formen innerhalb eines engeren Verwandtschaftskreises, wo wir dann sagen Grundtyp, wie die zustande kommen kann. Die Grundidee hatte er, oder eine der wichtigen Grundideen, manche Dinge konnte er damals noch gar nicht wissen, weil man zu wenig erforschen konnte, aber eine Grundidee, die sich ganz klar bewährt hat, ist, dass er sagt, es kann von Anfang an eine starke Mischerbigkeit gegeben haben. Und die Mischerbigkeit, also sprich bestimmte Gene in 2 Varianten, kann bedeuten, dass ein Teil der vorhandenen Erbinformation, also genetische Information ist Erbinformation, dass ein Teil verdeckt ist und dadurch latent. Latent heißt verborgen, versteckt. Also wie ich vorhin schon sagte, wenn eine Genvariante eine andere unterdrückt und sagt, du bist jetzt mal ruhig, ja, ich habe hier das zu sagen, also mal bildhaft gesprochen. Ja, dann gibt es nur eine Ausprägungsmöglichkeit bei diesen beiden Möglichkeiten. Wenn aber durch Kreuzungen oder durch die Fortpflanzung im Laufe der Zeit dann mal zwei unterdrückte Genvarianten zusammenkommen, dann gibt es keine, die noch das unterdrücken kann, dann kommt dieses Merkmal praktisch raus, was vorher noch versteckt war. Kann man sich das so vorstellen. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, dass ein Gen die Wirkung eines anderen Genes beeinflusst. Das gibt es auch noch. Und neuerdings hat man herausgefunden, dass sehr viele Gene in der Lage sind, von einem Ort irgendwo auf einem Chromosom an einen anderen rüberzuspringen, hin und her zu springen. Und dieses Springen von Genen kann dazu führen, dass bestimmte Gene ab- oder angeschaltet werden. Wenn das Gen woanders hinspringt, kann das die Folge haben, dass es ein anderes Gen abschaltet oder auch anschaltet. Und das sind alles Vorgänge, diese Sachen konnte der Mendel noch nicht wissen, aber das mit der Mischerbigkeit schon und das Eingehen Wirkung hat auf den anderen auch. Und das sind alles solche Mechanismen, wodurch vorhandene Information abgeschaltet oder unterdrückt sein kann und je nachdem, was es im Weiteren passiert, auch eingeschaltet werden kann oder abgerufen werden kann. Und das sind alles solche Sachen. Und dann eben auch die ganzen Möglichkeiten der Kombinationen von vorhandenen Varianten. Und eben seine Idee war der Verlust von Mischerbigkeit, sodass eine Variante die andere nicht mehr abschalten kann, führt dazu, dass zunächst unterdrückte Gene ausgeprägt werden können und dass dadurch eben auch Spezialisierungen und Artbildungen passieren können. So, und der springende Punkt ist noch der, das kann sehr schnell passieren. Da muss man nicht lange warten, bis irgendeine Mutation auftritt, die mal günstig ist, die dann so nach und nach sich durchsetzen kann von Generation zu Generation, immer mehr Individuen erfassen kann, sondern das ist dann sofort da. Es ist schon da. Es muss nur freigeschaltet werden quasi. Zufallsmutationen und Selektion gibt es schon. Gut, für Mendel war das kein Thema, aber aus heutiger Sicht, klar, das gibt es alles. Aber es ist aufs Ganze gesehen eher von untergeordneter Bedeutung. Und bei Charles Darwin, wie wir gleich sehen werden, war das eben sehr viel anders, hat eine sehr andere Sichtweise gehabt. Und man kann durchaus sagen, also die Idee von Mendel hat sich auch in neueren Forschungen, wo man festgestellt hat, dass bestimmte Tier- und Pflanzengruppen sich in kurzer Zeit sehr stark verändern können, in gewissem Rahmen, hat sich ganz klar bewährt. Das wäre quasi ein eigener Vortrag, das noch weiter zu vertiefen. Also ein wichtiger Punkt ist es einfach mal hier, diesen Unterschied zu kennen zwischen biologischen Arten und den Grundtypen. Wenn Leute sagen, ja, wir kennen doch Beispiele, dass neue biologische Arten entstehen, das kann ja gar nicht stimmen mit dem Schöpfungsbericht, dann sagen wir, ja, langsam, neue biologische Arten, ja, die können entstehen, aber das ist keine Höherentwicklung, sondern Spezialisierung. Innerhalb eines Grundtyps, die entscheidende Frage ist, entstehen neue Grundtypen oder ganz neue Bauplanelemente, neue Baupläne, neue Konstruktionselemente und so. Das ist die entscheidende Frage und das wird durch solche Artbildungen überhaupt nicht tangiert. Artbildung ist nichts Neuartiges, das da entstünde, sondern rausholen von Vorhandenem. Also wir haben dann die Situation, dass wir größere Einheiten haben, Grundtypen. Innerhalb der Grundtypen kann es unter Umständen sehr viele Biospezies gehen. Das kann auch mal in die Hunderte gehen, die dann in vielen Fällen miteinander kreuzbar sind. Es ist durch diese Linien angedeutet. Innerhalb des Grundtyps gibt es durchaus viele Kreuzungsmöglichkeiten. Aber die Grundtypen dann, die sind voneinander abgrenzbar. Also die Grundtypen besitzen ein Variationspotenzial und sind plastisch an verschiedene Umweltbedingungen anpassbar. Und das kann auch zur Artbildung innerhalb von Grundtypen führen. Artbildung ja, neue Arten ja, aber keine neuen Grundtypen. Und das kann man auch übrigens bei Menschen so sehen, dass Gott auch im ersten Menschenpaar auch schon enorme Mischerbigkeit angelegt haben kann. Das können wir natürlich nicht so direkt untersuchen, aber modellmäßig annehmen schon. Und dann kann daraus eine große Vielfalt an Ausprägungen von Menschenformen entstehen. So, und Charles Darwin hat eine ganz andere Idee und das ist bis heute eigentlich der Standard in der Wissenschaft. Und ich denke, dass diese Idee eigentlich sich nicht bewährt hat, gerade in der neueren Forschung. Seine Idee war, oder auf ihn ging zurück die Idee, dass Mutationen das entscheidende Rohmaterial sind. Also er kannte die Mutationen noch nicht, er hatte nur von Variationen gesprochen, die man halt beobachtet. Woher die kamen, war ihm selber nicht so ganz klar. Später hat man dann solche Mutationen entdeckt, also Kopierfehler im Erbgut, die dann auch vererbt werden und wo man dann hofft, manche Kopierfehler können auch mal zufällig hilfreich und nützlich sein. Das ist das Rohmaterial, dass Mutationen auftreten, ab und zu mal irgendwie so sind, dass sie einen Überlebensvorteil bringen. Wenn das der Fall ist, werden sie durch natürliche Auslese festgehalten, also sprich die Nachkommen kriegen das dann auch durch Vererbung. Und wenn sich Formen geografisch trennen und in den getrennten Gruppen dann vielleicht verschiedene Mutationen auftreten und verschiedene Auslesebedingungen sind, dann entwickeln die sich so langsam, aber sicher auseinander. Das führt dann zu Artbildung und das braucht sehr viel Zeit. Erstens, weil man ewig lang warten muss sozusagen, bis mal immer wieder mal eine nützliche Mutation auftritt, weil die meisten nach aller Erfahrung ungünstig sind und wieder rausgefischt werden müssen. Und zum anderen, weil es auch viel Zeit braucht, wenn mal eine günstige Mutation aufgetreten ist, bis die über viele Generationen so langsam sich auf die ganze Art ausgebreitet hat. Das dauert, kriegt man nicht in 3-4 Generationen hin. Und das Ganze ist ungesteuert, zukunftsblind. Und wir sehen halt, wie gerade bei also modellmäßig bei den PUVOs, das kann ganz schnell gehen, wenn es schon angelegt ist. Und es gibt viele Beispiele mittlerweile aus dem Freiland, wo man das nachvollziehen kann, dass es schnell gehen kann. Und das passt viel besser zu bereits vorhandener Variation als zum allmählichen Ansammeln von günstigen Mutationen. Wenn wir beim Thema Mutationen sind, noch ein bisschen was man überhaupt über Mutationen so weiß, sind Mutationen überhaupt so, dass man darauf hoffen kann, dass da neuartige Baupläne mal entstehen? Eine typische Mutation ist zum Beispiel diese hier bei einer Erbse. Da gibt es Blattmutationen. Die Erbsen haben im Normalfall solche Blätter, die zusammengesetzt sind aus einigen Fiederblättchen und einigen Ranken und einem großen Blatt, was direkt am Blattgrund sitzt. So, und es gibt Mutanten, bei denen die Fiederblättchen in Ranken umgewandelt sind. Von dem hier zu dem hier. Das ist so eine Mutation, die man beobachtet hat. Es gibt sogar, man kann, wenn man mal so an irgendwelchen Feldern vorbeikommt, wo Erbsen angepflanzt sind, kann man diese Mutante rechts auch mal antreffen, habe ich schon 2-3 Mal gefunden, irgendwo auf irgendwelchen Äckern. Und waschen sind die halt deswegen ganz gut, weil die können gut miteinander, noch besser miteinander so verhaken. Und wenn da mal ein bisschen windig wird, dann schmeißt die nicht so schnell um. Die gemeinsam sind wir stark und so. Ich weiß es nicht, ob das der Grund ist. Auf jeden Fall, tatsächlich, die werden auch angebaut. So, man hat aber verschiedenste Mutanten im Blattbereich im Laufe der Zeit beobachtet. Wir haben jetzt eben die Normalform gesehen. Rechts die Mutante, wo es nur Ranken gibt und dann noch die großen Nebenblätter. Da gibt es aber noch Zwischenausprägungen oder andere, wo es andersrum läuft, wo es statt der Ranken noch mehr Blättchen gibt. Also Mutationen können eine gewisse Vielfalt von Formen bringen, aber der Knackpunkt ist, es sind keine neuen Bauelemente da im Vergleich zur Normalform, sondern die vorhandenen Bauelemente sind in unterschiedlicher Anzahl oder zum Teil in extremer Ausprägung ausgebildet, eben nur noch Blättchen oder nur noch Ranken. Es gibt auch ganz frappierende Änderungen durch Mutationen, wo ganze Körperteile verkehrt ausgebildet werden. Berühmte Beispiele sind Fruchtfliegen, die kennen wir alle von der Küche und so weiter, oder im Haushalt, so kleine 2 bis 3 Millimeter große Minifliegen, werden auch Taufliegen oder Obst- oder Essigfliege genannt. Und da hat man sehr viel Experimente mitgemacht, weil die nur 3 Wochen brauchen bis zur Geschlechtsreife, vom befruchteten Ei angerechnet. Man hat da sehr viel experimentiert und herausgefunden, dass es Mutationen gibt, wo nur durch 1 oder 2 Änderungen ganze Organe falsch ausgebildet werden, wie hier links unten, bei einer 4-flügeligen Variante. Normalerweise haben die 2 Flügel ein Paar. Hinter dem Flügelpaar ein Paar von Schwingkölbchen, ein kurzer Stab mit einer Verdickung am Ende dran, kann man hier auch sehen, links oben. Das Schwingkölbchen ist ein Teil des Gleichgewichtssinnes. So, und die 4-flügeligen Formen, die haben statt des Schwingkölbchens Flügel. Und auch das Körpersegment ist auch noch anders ausgebildet. Das ist ein komplettes Organsystem falsch ausgebildet. Da könnte man denken, das ist ja toll, doppelte Tragfläche, dann muss man sicher super toll fliegen können. Von wegen, denen fehlen dann halt die Schwingkölbchen. Und die 4-flügeligen können nicht das Gleichgewicht halten. Der Gleichgewichtssinn ist kaputt. Die können nicht fliegen. Die 4-flügeligen sind tatsächlich flugunfähig. Es gibt übrigens auch Fruchtfliegen, die haben 4 Schwingkölbchen und gar keine Flügel. Ne? Also ist halt andersrum. Die können dann sehr gut das Gleichgewicht halten. Naja, gut. Okay. Gut. Da gibt es auch noch Formen, die haben Beine statt Antennen. Also für die betroffenen Tiere ist es sicher nicht besonders lustig. Also kurzum, man hat herausgefunden, es gibt solche Master-Schalter-Gene. Das sind bestimmte Gene, die so eine Funktion haben wie der An-Aus-Knopf eines Geräts, eines technischen Geräts. Und wenn da was schief läuft, dann hängt ein ganzes System dahinter, was dann in die falsche Richtung läuft. Ja, wenn ich hinter einen Knopf was Falsches dranhänge, dann will ich den Beamer anschalten und stattdessen geht's Licht aus oder irgend sowas in der Art. Ne? Sowas muss man sich vielleicht denken. Also sowas gibt's. Das erklärt aber nicht, solche monströsen Änderungen erklären nicht, woher die Bauelemente kommen. Woher kommt der Gleichgewichtssinn, woher kommen Schwingkölbchen, woher kommen Flügel, woher kommen Beine, Antennen. Ist ja nichts Neues entstanden, sondern es sind ganze Körperteile an falschen Stellen ausgebildet worden. Und wenn man dann sagt, ja, man kann da sehen, wie aus 2-flügeligen Formen 4-flügelig entstanden sein könnten. Ja, es gibt ja Bienen, Wespen und so weiter, die haben 4 Flügel. Bei denen ist der Gleichgewichtssinn anders organisiert. Da geht's ohne Schwingkölbchen, haben es irgendwie anders gemacht. Wir haben ja auch keine Schwingkölbchen, gut, wir müssen auch nicht fliegen. Aber wir haben trotzdem einen Gleichgewichtssinn, wie jeder weiß. Und wenn der gestört ist, ist es sehr, sehr, sehr unangenehm. Okay, es geht auch noch anders. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also, aber das kann man nicht bringen, zu sagen, naja, die 4-flügeligen Mutanten, die sind ja vielleicht so ein Beleg, dass aus 2 Flüglern 4 Flügler entstehen können. Weil die 4-flügeler, die richtig mit 4 Flügeln fliegen, das ist ein komplett anderes Gesamtsystem. Das ist dann da, das ist eine unfaire und nicht sachgemäße Argumentation. Ich habe nur ein Beispiel aus dem Pflanzenreich. Da gibt es so ein kleines Ackerunkraut, wie man die nennt, gibt es auch gerne auf Verkehrsinseln, das heißt Ackerschmalwand. Rechts so ein bisschen Blick auf die normale Pflanze und ganz rechts etwas vergrößert die Blüten. Für die, die heute Nachmittag bei der Exkursion dabei waren, ein Kreuzblütler, 4 Kronblätter über Kreuz stehend. Kann man rechts gut sehen, da rechts am Rand. Okay, Blüten bestehen aus Kelchblättern, Kronblättern, Staubfäden und Fruchtblättern. Die heute Nachmittag dabei waren, haben das auch mal gehört. oder in Erinnerung gebracht bekommen. Und jetzt gibt es Mutanten links unten, die haben zum Teil nur links unten nur Fruchtblätter, ein paar Griffel mit Fruchtnoten. Oder links oben haben wir eine Blüte, die besteht nur aus Kelchblättern. Das sind die Kronblätter, die Staubfäden und die Fruchtblätter in Kelchblätter umgewandelt worden. Und rechts unten, da an dem linken Bild rechts unten, ist was ganz Verrücktes. Da ist statt einer Blüte sind nur kleine Laubblätter ausgebildet. Alle Blütenorgane als Laubblätter ausgebildet. Verrückt, ne? Also was ist da passiert? Sieht ja sehr seltsam aus im Vergleich zur Normalform, aber ja, das sind unterschiedliche Organe oder unterschiedliche Elemente, sind gleichartig geworden. Also, aber man müsste ja erklären, wie entstehen unterschiedliche Elemente aus anfangs noch gleichartigen. So herum müsste man es erklären können. Und solche bemerkenswerten Änderungen erklären ja nicht das Entstehen dieser Unterschiede und dieser Teile. Es gibt ein schönes Zitat aus einer Überblicksarbeit, zugegeben mittlerweile auch nicht mehr so ganz aktuell. Mutationsforschung bei der intensiv untersuchten Ackerschmalwand, was wir da gerade auch sehen. Da gibt es ein Zitat von einer Arbeitsgruppe, die schreiben, mehrere tausend Mutanten von Arabidopsis, so heißt sie lateinisch, die in fast jeder Hinsicht im Pflanzenwachstum und der Entwicklung schädlich waren, wurden während der letzten 20 Jahre identifiziert. Also die Leute waren fleißig, haben über 1000 Mutationen entdeckt, verschiedene Mutationen, und sie waren in fast jeder Hinsicht in irgendeiner Form schädlich. Das ist der Normalfall bei Mutationen. Kurzum, wir wissen schon einiges darüber und können das durch Beobachtungen nachvollziehen, dass es gewisse Variationen und Änderungen auch durch Mutationen gibt. Also nicht nur durch vorgeplante Ausprägungen, wie gerade vorhin bei den Puvos und so, sondern auch durch Mutationen. Die sind auch eine Quelle für gewisse Unterschiedlichkeiten. Da können auch solche Schnabelformen sich verändern. Und das kann man alles zusammen als Mikroevolution bezeichnen. Evolution im Kleinen auf der Basis bereits vorhandener und funktionierender Systeme. Während die Frage damit aber nicht beantwortet wird, woher kommen denn diese Systeme, die dann spezieller angepasst werden können, mitsamt ihrer Regulation, die man dazu braucht, damit es richtig ausgeprägt wird und so weiter. Kurzum, solche Mikroevolutionen, was sich in Optimierungen, wenn man an Getreidezucht denkt, optimiert auf Ertrag oder auf Gleichzeitigkeit der Fruchtreife und solche Dinge, also oder als Spezialisierung oder äußert oder als Feinabstimmungen interpretiert werden kann. Sowas gibt es gerade genug im Freiland und kann man sich züchterisch zunutze machen. Während Makroevolution was ganz anders ist, das bedeutet Entstehung vollkommen neuartiger Bauelemente mit neuartigen Fähigkeiten oder Funktionen. Etwa wenn Federn, die man zum Fliegen brauchen kann, aus Reptilschuppen entstehen. Nur ganz kurz, damit man mit Hilfe von Federn fliegen kann, braucht man zunächst einmal geeignetes Baumaterial, denn das Federn müssen federleicht sein, aus naheliegenden Gründen, aber auch sehr robust, stabil, knickfest, drehbar. Auf jeden Fall, die müssen sehr paradoxe Eigenschaften in sich vereinigen. Dazu braucht es ganz spezielles Material und auch eine ganz spezielle Bauweise, Feinbauweise des Materials und weiterhin eine spezielle Federstruktur. Es gibt ja von den Federästen gehen noch die Federstrahlen ab. Da gibt es Bogenstrahlen und Hakenstrahlen. Die Haken greifen in die Bogen des Nachbarastes ein, wie so eine Art Reißverschluss. Das kann geöffnet und wieder geschlossen werden. Und das sind praktisch die ganze Feder ist voller Sollbruchstellen, sodass bei einer starken Beanspruchung das kontrolliert aufreißen kann und anschließend wieder geschlossen werden kann. Das allein dieses Sollbruchsystem bei einer Feder ist schon genial für sich allein genommen, aber es ist nur ein kleiner Teil von einem viel größeren Ganzen. Die Federn müssen in die Haut passend eingesenkt sein, sodass sie überhaupt auch bewegt werden können. Die können nicht einfach oben drauf sitzen. Ja? Wie soll man sie dann bewegen? Die müssen ja irgendwie eingesenkt sein, sodass Muskeln dran ansetzen können. Die Muskeln müssen, wie alle Muskeln, irgendwie auch innerviert werden, also sodass die Muskeln Impulse kriegen, damit sie wissen, wann sie was zu tun haben. Natürlich braucht man auch Blutversorgung für alles das, muss alles dazukommen. Wir brauchen Sinnesorgane. Es gibt so Sinneskörperchen im Basisbereich der eingesenkten Federn, die feststellen, wie die Federlage gerade ist. Das wird dann alles irgendwie ans Gehirn gemeldet und dann in Sekundenbruchteilen wird dann darauf reagiert, dass die Federn sich so verändern, dass der Vogel nachher nicht gegen einen Baum oder ein Haus knallt oder irgend sowas. Und braucht also dafür anspruchsvolle Steuermechanismen, braucht natürlich nicht nur gute einzelne Federn, sondern ein gesamtes Federkleid und außerdem nicht nur Muskulatur zum Bewegen der einzelnen Federn, sondern auch ganze Muskelpartien zum Bewegen der Flügel und was alles damit zusammenhängt und so weiter, kann man alles gar nicht im Einzelnen jetzt in der kurzen Zeit mal zu Gemüte führen. Ich denke, es wird in der Kürze trotzdem deutlich, dass hier sehr viel zusammenstimmen muss, bis man mit Hilfe von Federn von Flugfähigkeit sprechen kann, von einer wenigstens minimalen Flugfähigkeit. Und erst wenn mal eine neue Fähigkeit da ist, dann erst kann Selektion loslegen. Selektion kann nicht etwas auslesen, was noch gar nicht funktioniert. Das geht nicht. Das ist auch unstrittig. Also Makroevolution ist was ganz anderes als diese Mikroevolution und bedeutet Neukonstruktion. Und das ist auch neben dem Unterschied zwischen biologischen Arten und Grundtypen die zweite wichtige Unterscheidung, die man einfach so kennen sollte, wenn man da bei einem Thema auch mal vielleicht in einer kritischen Diskussion steckt, diese Unterscheidung zwischen Mikro- und Makroevolution. Das ist was grundlegend Verschiedenes. Und wenn Leute sagen, man sieht doch Evolution, dann sage ich, ja, sieht man, aber es ist eben solche Evolution, die von vorhandenen Dingen quasi lebt und nicht Neues ins Dasein bringt, eben Mikroevolution, aber keine Makroevolution. So, zum Schluss noch ein letzter Punkt. Ich weiß nicht, wer alles gestern da war, für die ist es teilweise Wiederholung, aber ich bringe es hier auch, weil es nochmal sehr gut auch zum Grundtyp-Gedanken passt, das Stichwort Plastizität, was steckt dahinter? Das ist ein bisschen anders als gestern. Das Wort kann man übersetzen mit Formbarkeit und gemeint ist es eine Änderungsmöglichkeit von Lebewesen und zwar nicht im Laufe von Generation zu Generation im Sinne von Evolution und so, sondern Änderungen ein und desselben Individuums im Laufe des Lebens. Und gemeint ist also allgemein die Eigenschaft eines bestimmten Genotyps. Genotyps ist einfach die Summe der Erbfaktoren, alles was unser Erbgut ausmacht, dass das Erbgut folgende Fähigkeit hat, mehrere Phänotypen, Phänotyp ist die äußere Erscheinungsform, wie wir halt aussehen, also das Erbgut ist in der Lage, mehrere unterschiedliche Ausprägungen des Äußeren zu Wege zu bringen, in Abhängigkeit von veränderlichen Umweltbedingungen, also je nachdem, welche Umweltreize auf den Organismus einwirken, können verschiedene Programme des Erbguts genutzt oder ausgelöst werden oder abgerufen werden. Das ist damit gemeint, konkretes Beispiel, wenn es noch zu abstrakt war, ein ganz einfaches Beispiel, jeder, der ein Saiteninstrument spielt, kriegt auf der Seite, wo er die Saiten betätigt, eine dickere Hornhaut. Das ist eine typische plastische Reaktion der Haut. Die Haut wird mechanisch gereizt, es ist also ein Umweltreiz, ein mechanischer Reiz, der führt dazu, dass ein Programm im Hautgewebe abgerufen wird, das dafür sorgt, dass die Hornhaut verdickt wird. Das ist auch bei Leuten, die viel mit den Händen arbeiten und einfach da viel mechanischen Reiz verursachen, da wird die Hornhaut eben auch dicker. Oder wer dauernd barfuß durch die Gegend rumrennt, hat auf dem Fußsohlen halt dicker Hornhaut als die anderen, die das nicht machen. Das ist also, die Möglichkeiten sind vorhanden und werden bei Bedarf genutzt, wenn jemand nie barfuß rumläuft, hat er halt das ganze Leben lang eine dünne Hornhaut auf der Fußsohle. Und wenn das 10 Generationen lang so war, ist es halt so. Und wenn die 11. Generation, wenn man sagt, nee, ich will jetzt nur barfuß rumlaufen, ne? Das Programm ist da, 10 Generationen nicht genutzt, eine 11. Ja, können wir brauchen, kriegen wir jetzt, wird abgerufen. Ist noch nicht vergammelt wahrscheinlich, das Programm. Und das ist also gemeint mit dieser Plastizität. Variationsprogramme, wir hatten gestern schon das Beispiel, dass in großer Höhe, in dünnerer Luft kann unser Körper plastisch reagieren. Es werden dann Variationsprogramme abgerufen, die dafür sorgen, dass insbesondere die Zahl der roten Blutkörperchen im Blut erhöht wird, sodass man mit der dünneren Luft zurechtkommt. Typische Reaktion auf einen Umweltreiz, in dem Fall dünnere Luft, Es wird was abgerufen, was schon da ist, was nicht benutzt wird, was so ungenutzt in einer Ecke des Erbguts herumgammelt, wenn man so will, solange man immer nur in den tieferen Lagen bleibt. Aber es ist vorhanden. Es kann durch Umweltreize ausgelöst und abgerufen werden. Und da spricht man auch von Umweltsensitivität. Also die Organismen können bestimmte Umweltreize wahrnehmen. Wir hatten das gestern messen und dann gucken, passt es zur gegenwärtigen Situation? Und wenn es nicht passt, sind die in der Lage, drauf zu reagieren und was zu ändern. Dicke Hornhaut, mehr Blutkörperchen oder Bräunung der Haut. Wenn es zu viel UV wird, dann ist es dann schädlich. Okay, die Lebewesen können in Abhängigkeit von den herrschenden Umweltbedingungen verschiedene im Erbgut schlummernde, also latente, verborgene Entwicklungsprogramme abrufen. Es kommt noch dazu, zu dem, was ich schon erläutert habe mit diesen Variationen und Mischerbigkeit etc. und Mutation, das kommt noch zusätzlich dazu, dass Lebewesen schlummernde Entwicklungsprogramme haben, die bei Bedarf genutzt werden können. Es gibt zum Beispiel einige Falter, von denen es verschiedene Ausprägungen der Musterung gibt. Und diese Ausprägungen, die haben jetzt praktisch sozusagen Programm für zwei Musterungen. Und entweder wird die eine Musterung oder die andere ausgebildet. Und das hängt beim Landkärtchen, das ist ein heimischer Falter, davon ab, wann sich die Raupen entwickeln. Wenn die sich sehr früh im Jahr entwickeln, dann ist damit zu rechnen, dass wenn der Falter soweit ist, dass es noch eher kühl ist und nicht so warm, dann ist eine dunklere Färbung gut, weil man mit der dunklen Färbung besser die Wärme absorbieren kann. Und die Raupen, die später sich entwickeln, die können dann damit rechnen, sozusagen, dass sie, wenn sie mit was rechnen, dass dann die Falter, wenn die für sie verpuppt haben und der Falter geschlüpft ist, dass die in einer wärmeren Jahreszeit dann fliegen werden und dann eine hellere Färbung passt. Und das heißt, die Tageslänge während der Raupenentwicklung entscheidet, welche Ausprägung abgerufen wird. Sind beide vorhanden. Und das heißt, diese Raupen müssen eben in der Lage sein, über einen gewissen Zeitraum die Tageslänge zu messen und sagen, oh, die Tage sind noch eher kurz, also müssen wir die dunkle Variante nachher machen. Tolle Sache. Ne? Gibt es eine ganze Menge von dieser Sorte. Andere sind davon abhängig, ob es feucht oder eher trocken ist und solche Dinge. Oder dieser hier, dieser Dungkäfer Ontophagus, der kann Hörner bilden, das macht aber nur, wenn die Ernährungssituation gut ist. Ab einer bestimmten Körpergröße wird ein Programm abgerufen, das macht noch ein paar Hörner dazu. Ja, ist ein bisschen salopp gesagt, aber es ist tatsächlich so, quasi eine Art Schwellenwert. Und er merkt, okay, ich bin gut drauf, habe genug Energie oder zu futtern und dann kann ich mir noch das Horn leisten und sonst sparen wir uns das ein. Also wieder ein Umweltreiz, in dem Fall die Ernährungssituation. Oder das ist was ganz Spannendes. Das ist eine Spannerraupe, das kennen wir ja, diese Spannerraupen sind, glaube ich, bekannt. Und die kann entweder einen Ast imitieren, links, oder Blütenkätzchen, rechts. Also rechts ist neben den Blütenkätzchen irgendwo auch noch eine Spannerraupe zu sehen. Und ob die jetzt einen Ast nachahmen oder aussehen wie ein Aststück oder wie ein Blütenkätzchen, das hängt davon ab, was sie fressen. Und man kann sagen, also diese Raupe, diese Art gibt es bei uns nicht, die ist in den USA, Nemoria arizonaria, die isst, was sie frisst, im äußeren Aussehen. Das finde ich sehr lustig, ja. Nebenbei zwei Tarnoptionen im Erbgut und je nach der Art, was die fressen, wird die Option 1 oder Option 2 ausgeprägt. Das ist typisches Beispiel für Plastizität, schlummernde Programme, die je nach Umweltreizen, in dem Fall je nachdem, was sie fressen, abgerufen werden. Und solche Fähigkeiten werden also nur bei Bedarf genutzt. Manchmal ist ja nur entweder oder. Oft nur bei stressenden Umweltbedingungen, wie etwa dünner Luft. Und man kann sagen, da steckt eine Zukunftsorientierung drin, weil diese Variationsprogramme da sind für den Fall das. Oft tritt der Fall nicht ein, dann braucht man es halt nicht. Und wenn er dann doch mal eintreten sollte, ist man bereits versorgt, um den speziellen Umweltbedingungen begegnen zu können. Sie sind also nicht immer nützlich, sondern nur manchmal bei Bedarf, also potenziell nützlich. Und jetzt, wenn man überlegt, wie das durch Mutation und Selektion entstehen sollte, muss man ja bedenken, Selektion, die Auslese, kann nur einen aktuellen Nutzen beurteilen, in Anführungszeichen. Aber nicht einen möglichen Vorteil, nicht einen zukünftigen. Selektion kann nicht in die Zukunft schauen. Und trotzdem gibt es Fähigkeiten, die nur potenziell genutzt werden. Das ist ein sehr starkes Argument, dass es nicht durch Mutation und Auslese gegangen sein kann, sondern vorausgedacht sein musste. Und diese Fähigkeiten, programmierte Anpassungsmöglichkeiten abzurufen, sind anspruchsvoll. Ich habe es gestern ein bisschen erklärt, man muss messen können, man muss Ist-Wert und Soll-Wert vergleichen können und man muss nachführen können, reagieren können. Das sind alles anspruchsvolle Fähigkeiten. Und nun ist es so, dass man aus der Schöpfungsperspektive sowas gut verstehen kann, also potenzielle Fähigkeiten, die man eventuell braucht, deswegen gut verstehen kann, weil ein Schöpfer vorausdenken kann und potenzielle Situationen vorbedenken kann und seine Geschöpfe entsprechend ausrüsten kann, um dann gewappnet zu sein, falls das und das passiert. Und spannend fand ich auch, ich habe mich mit dem Thema mal so Stücke vor ungefähr 10 Jahren mal intensiver befasst, mal geguckt, was die Fachliteratur so zu bieten hat. Und also es war für mich echt frappierend zu sehen, dass da, wenn man so will, angewandte Grundtypenbiologie gemacht wurde von Evolutionsbiologen, die daran überhaupt keinen Gedanken verschwenden. Denn es ist so, dass es eine Reihe von Beispielen gibt, wo die Evolutionsbiologen sagen, die ursprüngliche Situation einer bestimmten Gruppe, die wir untersucht haben, war wohl so, dass am Anfang ein hohes Maß an Plastizität war, also viel Anpassungsfähigkeit am Anfang, und die heutigen Formen, die daraus entstanden sind, verschiedene Arten innerhalb eines Grundtyps, wie wir sagen würden, sagen sie natürlich nicht so, die sind dann eher spezialisiert und nicht mehr so plastisch, nicht mehr so anpassungsfähig. Das passt genau zum Grundtypgedanken. Am Anfang die maximale Ausstattung, auch die maximale Ausstattung an Anpassungsprogrammen. Und wenn man dann dauerhaft in speziellen Umwelten lebt, wo man bestimmte Programme nie braucht, dann kann es sein, dass sie tatsächlich irgendwann mal auch durch Verlustmutationen auch mal dauerhaft abgeschaltet sind und nicht mehr verfügbar. Und genau das scheint man beobachten zu können. Diesen Punkt hatte ich schon gesagt, und damit kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. Wir haben also gute Gründe für die Annahme, dass Grundtypen wie definiert den geschaffenen Arten entsprechen könnten. Ich sage nicht, das ist definitiv so. Das ist einfach ein Modell, was nach gegenwärtigem Kenntnisstand recht gut passt. Mehr können wir da nicht sagen. Grundtypen sind keine biblische Offenbarung. Ja. Die Bibel sagt nur jedes nach seiner Art, ohne genau zu sagen, was diese Arten sind. Den Unterschied müssen wir schon noch machen. Grundtypen, so wie man sie definiert, sind nach aller Erfahrung gut voneinander abgrenzbar. Von daher passt es auch gut, dass es geschaffene Arten sein könnten, weil sie gut abgrenzbar sind. Innerhalb von Grundtypen wiederum gibt es große Vielfalt. Und ich habe versucht, ein bisschen ein Gespür dafür zu geben, dass diese Vielfalt schon von Anfang an auch angelegt sein kann und dann im Laufe von Generationen ausgeprägt werden kann durch verschiedene Mechanismen. Es gibt gewisse Veränderbarkeit, wie Mutation, Selektion auch, Mikroevolution oder auch Kombination von vorhandenen Dingen oder auch diese plastischen Reaktionen, also Änderungen durch Umweltreize, das gibt's alles, aber es ist nach heutigem Wissensstand begrenzt. Es beinhaltet kein Potenzial, beliebig irgendwie immer weiter ganz neuartige Veränderungen hervorzubringen. Sieht ganz und gar nicht danach aus. Und die Lebewesen sind also mit einer erstaunlichen Anpassungsfähigkeit auch ausgestattet, was für sich genommen auch ein starkes Indiz für Schöpfung ist, weil es zeigt, dass vorausgedacht worden sein musste. Genau, soweit, dann bin ich am Ende angelangt und ich würde dann mit einem Gebet schließen. Lieber Jesus Christus, möchte ich loben und preisen deine Schöpfung für die vielen Dinge, wo wir sehen können, dass du weise vorausgedacht hast und die Geschöpfe wunderbar ausgestattet hast mit verschiedensten Möglichkeiten. Und danke, dass es auch für uns als Menschen gilt, dass du auch uns versorgst und auch vieles mitgegeben hast, durch das wir das Nötige haben und auch für Eventualitäten ausgerüstet sind, vor allen Dingen durch dein Wort, dass wir geleitet werden und gestärkt werden, dass wir auch in Nöten und Schwierigkeiten wissen, ja, woran wir sind und wie du uns helfen möchtest durch deine Gegenwart und durch den Zuspruch deines Wortes. Und so danken wir dir, dass du in der Schöpfung und auch für uns persönlich das Nötige bereithältst und vieles schenkst und uns reichlich versorgst. Amen.